Aber es stehen alle auf der Website.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt die Website luv-hh.de.
Genau.
Und über die kommt ihr dann auf scripts.fish und da ist das gesamte Programm und auch alle Verlage sind dort genannt. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Hat mir Spaß gemacht.
Danke für die Einladung, Werner.
Und ich freue mich, dann dort auch einen kleinen Besuch zu machen.
Ja.
Sehr gut.
Auf Wiederhören.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war Oysters in My Pocket von Royal Otis. Ihr hört das Sonderangebot auf Radio LoRa. Vorher haben wir eine Sendung gehört über die unabhängige Buchmesse in Hamburg vom Freien Senderkombinat. Und wenn wir schon bei den Büchern sind, dann bleiben wir gleich bei den Büchern und hören einen kleinen Buchtipp von Radio Korax in Halle. Sie sprechen über den Roman «Das Wasser des Sees ist niemals süß» von Giulio Caminitos.
Hier neben mir steht jetzt Helena, die ja auch sehr gerne liest, genauso wie ich. Deswegen treffen wir uns manchmal hier und sprechen über Bücher. Heute hast du uns ein Buch mitgebracht von Giulio Caminito, «Das Wasser des Sees ist niemals süß». Vielleicht mal zum Einstieg. Das Buch ist im Wagenbach Verlag erschienen, aus dem Italienischen übersetzt, daher auch diese Herleitung. Übersetzt wurde das von Barbara Kleiner. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen einen Einstieg geben in den Inhalt des Buches?
Ja, gerne. Also nochmal kurz vorweg vielleicht. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt zu diesem Buch gekommen bin, denn du hast mir das in diesem Jahr zum Geburtstag geschenkt und auch so ein bisschen ins Blaue hinein, kann man vielleicht sagen, weil dir das einfach in der Buchhandlung begegnet ist und du auch noch gar nicht so richtig wusstest, wer eigentlich Giulio Caminito ist, genauso wenig wie ich. Und das war jetzt hier sozusagen mein Einstieg in ihr literarisches Werk. Drei Romane hat sie bisher verfasst und alle drei sind mittlerweile übersetzt worden ins Deutsche und alle im Wagenbach Verlag erschienen. Und das Buch, was ich jetzt hier vor mir und in den Händen halte, das heißt »Das Wasser des Sees ist niemals süß« und ist ihr dritter Roman. Und es geht um eine Familie mit zwei Elternteilen und vier Kindern. Sie ist eine Schwester, hat einen älteren Bruder und zwei jüngere Brüder, die sind Zwillinge. Die tauchen immer nur mal so am Rand auf. Aber sie, namens Gaia, ist die Hauptperson des Buches sozusagen. Und aus ihrer Sicht wird das Ganze beschrieben. Also es ist so ein bisschen auch angelehnt an die Biografie von der Autorin Caminito, wobei sie hinterher auch schon gleich sagt, dass es nur Anklänge gibt und dass es unterschiedliche Leben gewesen sind, die wiederum in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben, an die sie sozusagen die Handlung des Buches angelehnt hat. Genau, und es ist so eine Art Roman, Aufstiegsgeschichte eben gerade nicht, sondern es will eine Aufstiegsgeschichte sein, die aber keine ist. Also es geht sozusagen um diese Familie, die in Armut aufwächst, beziehungsweise in Armut lebt. Es gibt die Mutter Antonia, die eine sehr resolute Frau ist und sehr hart ist in der Erziehung, überhaupt in dem Ganzen, wie sie so ihr Leben angeht, weil sie das so anscheinend selber gelernt hat, dass es eine gewisse Härte braucht, um ins Leben zu treten, weil man sonst gar nicht durchkommt, weil man sonst nicht eine Wohnung zum Leben hat und Nahrung, ganz simpel. Und sie muss auch diese Härte und diese Kraft irgendwie haben, um ihre Kinder und die Familie durchzubringen, denn auf den Vater lässt sich nicht bauen, denn der hatte einen Arbeitsunfall und sitzt im Rollstuhl und spielt die ganze Zeit auch eher so eine passive Rolle, der das Geschehen eher beobachtet von der Seite, vielleicht mal Kommentare macht, aber die Mutter ist so die handelnde Person in dieser Geschichte. Und gerade am Anfang, wenn Gaia noch kleiner ist, wird natürlich sehr viel auf die Mutter Antonia geblickt, die so alles versucht in den Griff zu bekommen und die ganze Zeit über wütend ist und diese Wut und diesen Frust, der eigentlich den äußeren Umständen geschuldet ist, ganz stark auch an der Familie ablässt. Und je älter Gaia wird, desto mehr steht ihre eigene Perspektive beziehungsweise auch ihre Unabhängigkeit so im Zentrum, wobei auch klar wird, dass sie von ihrer Familie doch nie ganz unabhängig wird, dass sie diese Mutter als Vorbild immer noch braucht, weil sie dann merken wird, dass trotz viel Gelerne, viel Fleiß in der Schule und dann später in der Universität ihr das Ganze nicht zum Aufstieg verhelfen wird, sondern sie ja immer noch mit den schlechten Gegebenheiten in so einer Vorstadt Italiens konfrontiert ist.
Im Klappentext wird das Ganze ja auch als ein berührender, zorniger, großer Anti-Bildungsroman beschrieben. Mhm. Ich habe auch so ein paar Rezensionen reingelesen, da hatte ich auch das Gefühl, oder wurde immer sehr beschrieben, dass es so sehr real und auch die Erzählung so sehr eindrücklich ist oder die Erzählart.
Mhm. Ja, ich fand die Erzählart auch ziemlich beeindruckend. Also ich kann es ja gleich mal vorweg sagen, so mein Urteil, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und am Anfang war ich irgendwie ziemlich eingenommen, so von dem Sprachstil und so von der Handlung, weil es irgendwie sehr schnell geht und man sich gut hineinversetzen kann in diese kindliche Perspektive, die wir am Anfang noch haben von der Gaia. Und ja, man ist einfach gefesselt von dem, wie so die Umgebung beschrieben wird und ja, wie wahnsinnig prekär die Wohnsituation ist. Und dann gibt es so einen Teil in der Mitte vom Buch ungefähr und da bin ich so ein bisschen rausgekommen und ich muss auch sagen, ich habe mehrere Monate an dem Buch gelesen. Es ist so durchschnittsmäßig lang, würde ich sagen, insgesamt so ungefähr 300 Seiten. Aber es hat so in der Mitte ungefähr seine Längen irgendwie so ein bisschen oder da passiert dann einfach nicht wahnsinnig viel und dann habe ich es nicht mehr so oft zur Hand genommen und bin dann aber jetzt sehr, sehr froh im Nachhinein, dass ich es dann doch irgendwann wieder zur Hand genommen habe, weil ich immer so ein bisschen ungutes Gefühl habe, wenn ich so ein Buch anfange und dann irgendwie liegen lasse in der Ecke und so unausgelesen da rumliegt, weil ich dann so das letzte Drittel vom Buch wieder wahnsinnig gut fand und das Buch auch wieder zu seiner Schnelligkeit irgendwie zurückgefunden hat im Erzählen, aber nicht nur wahllos so aneinandergereiht wird, irgendwelche Paraphrasen, sondern weil es auch literarisch einfach richtig wertvoll ist und poetisch, würde ich sagen. Und genau. Und ein Bild, was sich so komplett durch das Buch durchzieht, und das fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend, ist dieser See. Der Titel sagt ja auch, das Wasser des Sees ist niemals süß. Und es geht eben um diesen See, wo diese Familie Ugaya aufwächst. Das ist der Lago di Bracciano, wenn ich das hier richtig ausspreche. Das ist tatsächlich auch ein wirklich existierender See und ein existierender Ort, wo auch die Autorin selber aufgewachsen ist. Und am Anfang wundert man sich vielleicht noch so ein bisschen über diesen Titel, irgendwie das Wasser des Sees ist niemals süß, was soll das bedeuten? Und es kommt dann eigentlich auch vor allem am Ende nochmal, wird darauf so eingegangen, was mit dieser Wasserqualität eigentlich los ist, beziehungsweise mit diesem See, was sich da drin verbirgt. Es soll nämlich eine Stadt mal untergegangen sein und es soll irgendwie eine Weihnachtskrippe geben, die da mal versunken ist. Vor allem ist da aber auch, sind da auch einfach Abflüsse drin und der See riecht manchmal nach Benzin. Und trotzdem baden die Leute darin und alles spielt sich so am und um den See herum und manchmal eben auch im See ab. Also das ist irgendwie ein ganz schönes Bild, was sich so durch das Buch durchzieht. Und ich könnte ja mal eine Stelle vorlesen. Ich habe mir so ein paar Notizen hier reingemacht, beziehungsweise so Klebezettelchen bei so Stellen, die mir besonders gut gefallen haben und die vor allem auch wieder mit diesem See zu tun haben. Und dann hat man da vielleicht so ein bisschen, bekommt eine Idee davon, ja, wie die Autorin da so vorgeht und was sie von dem See zu erzählen hat. Und ich habe jetzt hier eine Stelle, da ist Gaia gerade so mit der Schule fertig und hat so eine Aufbruchsstimmung und war ganz lange unglücklich verliebt in ihrem Leben, wenn sie verliebt gewesen ist. Meistens sind ja auch irgendwie so Beziehungen und Techtel Mechtel ziemlich egal gewesen oder sind so ziemlich spurlos an ihr vorbeigegangen. Und jetzt ist sie aber gerade mit jemandem zusammen und ganz, ganz froh darüber und hat zum ersten Mal so eine wahnsinnige Leichtigkeit, die vorher noch nie in dem Roman irgendwie zu lesen gewesen ist. Und da heißt es dann folgendermaßen: Ich hüpfe im Wasser herum und löse die Haare, ich schüttle sie, ich habe straffe Schenkel und zierliche Waden, ich bin blass und die rote Mähne sieht aus wie ein Blutfleck vor dem Himmel, all diese unerwartete Schönheit fließt in meinen Adern, die Freude, bekommen zu haben, was ich wollte, ohne mich verbiegen zu müssen, ohne mich zu prügeln, ohne zu stoßen und die Ellbogen einzusetzen. Jetzt habe ich etwas, womit ich prahlen kann und die Gewissheit, dass ich gefalle, jedem, der mich ansieht, gefalle ich sehr. Und dann ein paar Absätze weiter heißt es dann direkt zum See nochmal. Ich trinke einen Schluck Seewasser und muss grinsen. Es ist süß, es ist zuckersüß, dieses Wasser, dieser Sumpf. Es hat den Geschmack von Kirschen, von Clementinenmarmelade, von Marshmallows. Das Wasser des Sees ist immer süß, brülle ich aus Leibeskräften.
Also so eine Antithese zum Titel quasi.
Genau, eine Antithese zum Titel, beziehungsweise ist das schon ein gewisses Geschmäckle im wahrsten Sinne des Wortes mit dabei, weil das eben so wahnsinnig euphorisch geschrieben ist, dass man eigentlich schon nur darauf wartet, dass der nächste Downer kommt, denn das Buch strotzt gerade nur so davor vor Enttäuschungen und Traurigkeiten eigentlich. Und diese Traurigkeit oder dieser unangenehme Moment folgt dann auch so gleich, denn dieser Freund, von dem ich jetzt erzählt habe, den sie hat, der wird sich mit einer neuen Freundin, die sie gefunden hat und bei der sie sich endlich mal irgendwie gut aufgehoben fühlt, wird sie mit ihr betrügen. Und das bekommt sie dann mit und dann reagiert sie so, wie sie ja schon ihr Leben lang eigentlich reagiert auf Enttäuschungen, dass sie gewalttätig wird und dass ja nur der ganz große Knall irgendwie einen Ausweg bietet. Und so hat sie dann einen Freund, der genau weiß, was zu tun ist in dieser Situation. Sie ist dann betrogen worden und sie fahren zusammen auf dem Motorrad zu seinem Haus und da heißt es dann folgendermaßen: Ich atme schwer unter dem Helm, ich schlucke all die Wut, die ich verborgen gehalten habe, die ich für die großen Gelegenheiten maskiert habe. Die ich in der Ferne tanzen sah, die Wut, die man mir verboten hat, die jedoch zu mir gehört und die ich kultivieren will. Mein Hals wird schwer, die heißen Hände schmerzen. Wir werfen die Kanister zu den Autos und Cristiano holt eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche. Sie sind lang und haben einen blauen Kopf. Er zündet 5 an und gibt 3 mir. Und dann ein bisschen weiter unten. Ich stehe vor den Autos in Flammen, weil mich das fasziniert, weil für mich alles, was vernichtet und zerstört, was auflöst, zerhackt, verkommen lässt, ein Märchen ist. Das ist jetzt meine Superkraft. Dinge, Häuser, Menschen betrachten, während sie leiden. Genau, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses diese große Wut und dieses nicht anders können, als irgendwie gewalttätig werden, also in diesem Fall Autos in der Straße vor dem Haus von diesem dann Ex-Freund anzuzünden, dass das so diese logische Konsequenz auch ist, weil sie das eben ihr Leben lang gespürt hat, dass das System gewalttätig zu also ihr gegenüber ist und dass man nur weiterkommt, wenn man sich mit Ellenbogen wehrt und sich durchschlägt sozusagen.
Da muss ich jetzt bei der Stelle, die du gerade vorgelesen hast, auch direkt an das Cover denken. Mhm. Das liegt ja hier gerade vor uns. Da ist so ein Gesicht zu sehen. Vielleicht, man könnte jetzt meinen, vielleicht von Gaia könnte das sein, die ein brennendes Streichholz ja zwischen den Zähnen hält und so Wassertropfen. Mhm. Also spielt so auch Sachen so konkret so anzünden. Feuer spielt dann auch eine wiederkehrende Rolle in dem Buch oder ist das ja nicht so?
Ja, doch, es spielt schon noch mal hin und wieder eine Rolle, jetzt aber eher peripher, würde ich sagen. Und ich hatte das Cover die ganze Zeit nicht so vor Augen, weil das dieser Umschlag ist vom Buch. Und wenn ich ein Buch lese, natürlich diesen Umschlag meistens zur Seite. Aber ja, stimmt schon. Ich habe mich dann auch gefreut, an diese Situation erinnert zu sein durch das Cover, durch dieses Streichholz. Aber was ja lustig ist, dass da auch so Regentropfen abgebildet sind. Also ich glaube, dieses Wasser, das spielt schon wirklich die größere Rolle. Und was mir auch, das wollte ich noch sagen, an diesem Bild von dem See so gut gefallen hat, also es wird an keiner Stelle deutlich gemacht, aber ich hatte irgendwann, habe ich das Gefühl bekommen, dass uns dieser See und mit seinem, also diese Plörre, muss man sagen, des Sees, hat mir die ganze Zeit so ein Gefühl gegeben von, egal was auch außenrum um den See, an den Ufern so stattfindet, es ist die ganze Zeit sehr präsent, was im Raum oder etwas da, was halt nicht in Ordnung ist. Also so ein grundlegender Fehler sozusagen, der sich so durch das ganze Leben nicht nur von Gaia, sondern von der ganzen Gesellschaft zieht sozusagen. Und so ich als aus meiner marxistischen Perspektive würde dann natürlich sagen, dass das auch ein gutes Bild irgendwie für das Wirtschaftssystem einfach ist, so für den Kapitalismus und wie Leben organisiert ist. Und dass da die ganze Zeit so eine Brühe irgendwie vor sich hin brodelt, die nicht so einfach wieder gut zu machen ist. Das fand ich irgendwie ein sehr, sehr starkes Bild. Und tatsächlich habe ich, wenn du mir die Zeit noch gibst, noch eine letzte Stelle, die ist ganz hinten im Buch, herausgesucht, weil ich die auch sehr bewegend fand. Und ohne dass jetzt dieses Bild und meine These dazu oder meine Interpretation irgendwie so aufgelöst wird, finde ich, passte das irgendwie ganz gut. Zumal auch noch hinten so ein paar Notizen drin sind, nachdem das Buch sozusagen zu Ende ist und die Autorin davon erzählt, dass es ein paar Wahrheiten halt gibt. Und eine Wahrheit ist, dass es in diesem See einen Femizid gegeben hat. Und da spielt sie auch sozusagen drauf an, wenn so ein Fastmord in dem See passiert. Und eine andere Wahrheit ist, dass die römischen Wasserwerke sich diesem See bedient haben und davon sozusagen Wasser abgezapft haben. Und darauf wird dann hier angespielt, wenn Gaia mit ihrer Familie nochmal in einer neuen Sozialwohnung ist und sie sich an den Wasserhähnen bedient. Da heißt es, dann gehe ich zu den Wasserhähnen am Waschbecken und am Bidet. Das Wasser fließt und gurgelt, unmöglich, es nicht durchlaufen zu hören. Ich verschließe die Abflüsse und das Wasser fängt an, sich zu stauen. Es steigt jeweils um wenige Zentimeter. Wenn der See geleert sein wird, werden wir die Legenden, Lügen und Erzählungen entlarven. Wir werden Fundstücke entdecken können, antike Objekte in Vitrinen stellen. Wir werden die Fische in der Luft zappeln sehen, verstehen können, welche Farbe die Erde hat, wenn man sie nicht sieht, verlorene Angelrouten bergen können, versunkene Boote, Rettungswesten ohne Luft, die Leichen von Ertrunkenen, Rotorblätter abgestürzter Hubschrauber. Wir werden aufhören, darüber nachzusinnen, uns von Ufer zu denken, aufhören zu fischen und die Netze einzuholen, Krippen und Gewehre unter Wasser zu verstecken. Und jetzt wirklich der letzte Abschnitt. Ich setze mich in die Mitte des Wohnzimmers und frage mich, wie lange es dauern wird, ob 2, 3, 7 Stunden, ob mir irgendwann das Wasser bis zu den Knöcheln stehen wird, wenigstens bis zu den Zehenspitzen, das dem See gestohlene Wasser, das bittere und vollkommene Wasser des Sees, das Wasser, das eine oder mehrere lästige Pfützen bilden wird, das hervorsprudeln und benetzen wird, das an der Decke Flecken bilden, das in die Spalten und Risse eindringen und Sofas und Nachttischchen, Ölflaschen, Bücher und Kataloge, Zeitschriften, Müllsäcke, Tagesdecken, Vorhängen durchnässen wird. Das Wasser wird die Passanten belästigen, es sickert in die Fundamente ein, es wird zum Martyrium, das Wasser wird die Straßen und das Viertel überschwemmen, Autos werden untergehen, man wird Flöße und Zufluchtsorte bauen müssen, das Hab und Gut unbeaufsichtigt zurücklassen, wer sich nicht über Wasser halten kann, wird hinweggespült. Ich schließe die Augen und beginne zu zählen. Also das ist noch nicht mal das fulminante Ende des Buches sozusagen, aber es ist, fand ich, eine richtig starke Stelle, also literarisch wahnsinnig gut gemacht und ja, so ein bisschen, gibt vielleicht auch ein bisschen so eine Aussicht auf das, was uns jetzt erwarten wird mit der Klimakrise, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher.
Also ein Buch, das viele verschiedene Themen aufgreift und das alles noch spannend und packend erzählt. Vielleicht lohnt sich das Durchhaltevermögen, höre ich jetzt bei dir so raus. Mhm. Wir sprechen hier über das Buch Das Wasser des Sees ist niemals süß von Giulia Caminito. Ich habe gerade gesehen auf der Website vom Verlag Klaus Wagenbach, die Ausgabe, die du jetzt gerade hast, die ist inzwischen vergriffen.
Oh.
Die Hardcover, es gibt es jetzt als broschiertes Taschenbuch für 16 Euro noch zu bestellen im Buchhandel. Ja. Mhm.
Kann ich empfehlen.
توحشت أمي وفرشت دافي وخويا زين أيامي وصغر أحلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين زنق الطريق وايل حس ودوا جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تمي توحشت اللين
Bonsoir, c'est LOL sur Radio Laura 97.5.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights?
Cuerpo de quiénes?
De nosotras.
Derecho de quiénes?
De nosotras.
Decisiones de quiénes?
De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices.
Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido,
ni amo, ni estado, ni partido, ni marido,
ni amo, ni estado, ni partido, ni marido,
ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
Y a tu
importancia. Nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres. Necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui.
Afro, latinoamericana y caribeña.
Meine Girls, meine Gang, zu Hause Familie. Pass auf, was du sagst, meine Crew ist stabil. Magerst du von dem Club, lassen sie dich nicht rein. Meine Gang, zu Hause Synergien sind fein. Respektvoll befreit, zum Angriff bereit. Von Leggings bis Baggies, ey, alles ist fein. Sind der FLTI, respektvoll und free. Wir haben das Wort, Creed ist in G. Wir hassen, wir chillen, wir lieben, wir leiden. Wir lassen's mit Willen, mehr Vielfalt statt Neid. Pass auf, was du sagst, meine Girls sind die Teilsten. Du willst uns erklären, wir werden verneinen. Lazy und Rüten,